Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 30. Juli. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Chronik, Kapitel 26 bis 28. Usia herrscht in Juda. Danach krönte das ganze Volk von Juda Amazias 16-jährigen Sohn Usia zum nächsten König. Nach dem Tod seines Vaters eroberte Usia die Stadt Elat für Juda zurück und baute sie wieder auf. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jecholja, sie stammte aus Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amazia. Usia suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Er erklärte den Philistern den Krieg und riss die Stadtmauern von Gat, Jabne und Aschdod nieder. Dann gründete er im Gebiet von Aschdod und in anderen Landesteilen der Philister neue Städte. Gott half ihm nicht nur im Krieg gegen die Philister, sondern auch in den Kämpfen mit den Arabern von Gur Baal und in den Kriegen gegen die Meuniter. Selbst die Ammoniter mussten Usia Tribut zahlen. Sein Ruhm drang bis nach Ägypten, so mächtig wurde er. Usia ließ in Jerusalem Türme bauen, und zwar am Ecktor, am Taltor und am Winkel in der Stadtmauer. Außerdem legte er Festungen in der Wüste an und ließ zahlreiche Zisternen graben, weil er große Viehherden im Gebirge und in den Ebenen hielt. Er liebte den Ackerbau und beschäftigte viele Bauern und Weingärtner, sowohl in den Bergen als auch am Karmel. Usia besaß ein einsatzbereites Heer mit mehreren Einheiten gut ausgebildeter Kämpfer. Das Heer war von dem Schreiber Jeiel und seinem Gehilfen Maaseja aufgestellt worden. Sie unterstanden dem Befehl Hananjas, eines Heerführers des Königs. Die Krieger wurden von 2600 führenden Männern ihrer Sippen befehligt. Das Heer war 307.500 Mann stark, alles ausgesuchte Kämpfer, die bereit waren, den König gegen jeden Feind zu verteidigen. Usia rüstete das ganze Heer mit Schilden, Speeren, Helmen, Schuppenpanzern, Bogen und Schleudersteinen aus. Er ließ in Jerusalem kunstvolle Wurfmaschinen bauen und aufstellen, um damit Pfeile und Steingeschosse von den Türmen und Ecken der Stadtmauer abzuschießen. Sein Ruhm breitete sich immer weiter aus, denn ihm wurde auf wunderbare Weise geholfen, sodass seine Macht wuchs. Usias Sünde und Bestrafung. Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Priester Asaja folgte ihm mit 80 Priestern des Herrn, alles mutige Männer. Sie traten König Usia entgegen und sagten: Es steht dir nicht zu, Usia, dem Herrn Weihrauch zu verbrennen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Söhne Aarons, die für diesen Dienst ausgesondert sind. Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden. Das wird dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre einbringen. Da wurde Usia, der das Räuchergefäß bereits in den Händen hielt, sehr wütend. Doch während er auf die Priester zornig wurde und vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn stand, brach plötzlich auf seiner Stirn Aussatz aus. Als der Hohepriester Asaja und die anderen Priester das sahen, jagten sie ihn hinaus. Der König selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn bestraft hatte. Und so litt König Usia an Aussatz, bis er starb. Er lebte völlig isoliert, ausgeschlossen aus dem Haus des Herrn. Sein Sohn Jotham war oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk. Alle weiteren Ereignisse während der Herrschaft Usias wurden von dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos, beschrieben. Schließlich starb Usia und weil er Aussatz gehabt hatte, wurde er bei seinen Vorfahren in einem Feld neben der Grabstätte für die Könige begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Jotham König. Jotham herrscht in Juda. Jotham war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jerusha, die Tochter Zadoks. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Usia. Doch Jotham drang nicht in das Haus des Herrn ein. Das Volk aber handelte weiterhin gottlos. Jotham baute das obere Tor am Haus des Herrn wieder auf und ließ auch die Stadtmauer am Ophel instand setzen. Er baute Städte im Gebirge von Juda und errichtete Festungen und Wehrtürme in den Waldgebieten. Jotham führte Krieg gegen den König der Ammoniter und besiegte ihn. In einem Jahr erhielt er von den Ammonitern 100 Talente Silber, 10.000 Sack Weizen und 10.000 Sack Gerste. Auch im nächsten und übernächsten Jahr brachten sie ihm diese Gaben. König Jotham wurde so mächtig, weil er darauf achtete, nach dem Willen des Herrn, seines Gottes, zu leben. Die übrigen Ereignisse während Jotams Herrschaft, einschließlich seiner Kriege und anderer Taten, sind im Buch der Könige Israels und Judas beschrieben. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Als er starb, wurde er in der Stadt Davids begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Ahas König. Ahas herrscht in Juda. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn gefiel, wie sein Stammvater David es getan hatte. Stattdessen folgte er dem Beispiel der Könige Israels und ließ Bilder für den Baalsgottesdienst anfertigen. Er brachte im Tal Ben-Hinnom Opfer dar und opferte sogar seine eigenen Söhne im Feuer, wie es den abscheulichen Praktiken der Völker entsprach, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Vor den Höhenheiligtümern, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum brachte er Opfer dar und verbrannte Weihrauch. Deshalb ließ der Herr, sein Gott, es geschehen, dass der König von Aram ihn besiegte und viele Angehörige seines Volkes ins Exil nach Damaskus verschleppte. Auch der König von Israel errang einen Sieg über Ahas und fügte seinem Heer hohe Verluste zu. An einem einzigen Tag tötete Pekach, der Sohn Remalias, 120.000 tapfere Männer aus dem judäischen Heer, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, verlassen hatten. Danach tötete Sichri, ein Krieger aus Ephraim, den Königssohn Maaseja, den Palastverwalter Asrikam und Elkana, die rechte Hand des Königs. Das israelitische Heer nahm 200.000 Frauen und Kinder aus Juda gefangen, machte reiche Beute und brachte sie nach Samaria. Doch als das Heer heimkehrte, kam ihnen Oded entgegen, ein Prophet des Herrn, der in Samaria war, und sagte: Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, war zornig auf Juda und hat euch deshalb den Sieg geschenkt. Aber die Gewalt, mit der ihr sie bekämpft habt, schreit zum Himmel. Und nun wollt ihr diese Leute aus Juda und Jerusalem zu euren Sklaven machen? Bedenkt eure eigene Schuld vor dem Herrn, eurem Gott. Hört auf mich und lasst die Gefangenen, die ihr von euren Brüdern mitgebracht habt, frei, denn nun hat sich der Zorn des Herrn gegen euch gerichtet. Einige der führenden Männer Ephraims, Asaja, der Sohn Johanans, Berechja, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Schalums und Amasa, der Sohn Hadleis, traten denen, die aus der Schlacht heimkehrten, in den Weg. Ihr dürft die Gefangenen nicht hierher bringen, erklärten sie ihnen. Dadurch würden wir schuldig vor dem Herrn und ihr würdet unsere Sünden und unsere Schuld noch größer machen. Unsere Schuld ist schon groß genug, und der Zorn des Herrn hat sich bereits gegen Israel gerichtet. Da ließen die Krieger die Gefangenen frei. Vor den Augen der Anführer und des ganzen Volkes gaben sie die Beute heraus. Dann traten die erwähnten Männer vor und verteilten Kleidung aus der Beute an jene Gefangenen, die nackt waren. Sie gaben ihnen Kleider und Schuhe und zu essen und zu trinken, und sie versorgten ihre Wunden mit Öl. Alle, die zu schwach waren, setzten sie auf Esel und brachten die Gefangenen dann zurück zu ihren Verwandten, nach Jericho, der Palmenstadt. Danach kehrten sie nach Samaria zurück. Ahas schließt den Tempel. Zu dieser Zeit bat König Ahas von Juda den König von Assyrien um Hilfe. Das Heer von Edom war erneut in Juda eingefallen und hatte Gefangene gemacht, und die Philister hatten Städte im Gebirge und im Südland von Juda überfallen. Sie hatten bereits Beth-Shemesh, Ajalon, Gederoth und Socho, jeweils mit den umliegenden Ortschaften, sowie Timna mit seinen Ortschaften und Gimso mit seinen Dörfern erobert und besetzt. Der Herr demütigte Juda wegen König Ahas von Juda, weil dieser nichts gegen das gottlose Verhalten seines Volkes unternommen hatte und dem Herrn untreu geworden war. So zog auch König Tiglath-Pileser von Assyrien gegen ihn herauf und bedrängte König Ahas, statt ihm zu helfen. Ahas hatte das Haus des Herrn, den Königspalast und auch die Häuser seiner führenden Männer geplündert und alles dem König von Assyrien übergeben. Doch auch das half ihm nichts. In seiner Bedrängnis verhielt sich König Ahas sogar noch treuloser gegenüber dem Herrn. Er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn besiegt hatten, denn er sagte sich: Diese Götter haben den Herrschern von Aram geholfen, also werden sie auch mir helfen, wenn ich ihnen opfere. Doch er beschwor nur seinen eigenen Untergang und den Niedergang ganz Israels herauf. Ahas nahm die Geräte aus dem Haus Gottes und zerschlug sie. Er schloss die Tore vom Haus des Herrn und stellte an allen Ecken Jerusalems eigene Altäre auf. In allen Städten Judas ließ er Höhenheiligtümer errichten, auf denen anderen Göttern Rauchopfer dargebracht wurden. So erregte Ahas den Zorn des Herrn, des Gottes seiner Vorfahren. Alle weiteren Ereignisse während seiner Herrschaft sind im Buch der Könige Judas und Israels beschrieben. Als Ahas starb, wurde er in Jerusalem begraben, aber nicht in den Königsgräbern von Israel. Nach ihm wurde sein Sohn Hiskia König. Erster Korinther, Kapitel 2. Paulus predigt Weisheit. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündigt, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Wenn ich es jedoch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meine nicht jene Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächtigen dieser Welt etwas gilt, welche ohnehin untergehen werden. Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen, obwohl Gott sie schon vor der Erschaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Doch die Mächtigen dieser Welt haben sie nicht verstanden, denn hätten sie das getan, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die uns der Geist gibt, und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber nicht dem Urteil anderer. Denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab stützen mich und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Sprüche, Kapitel 20, Vers 11. Schon ein Kind erkennt man an seinen Taten, daran, ob sein Verhalten ehrlich und richtig ist. Das war die Bibellese für den heutigen Tag. Die Losung von heute steht in Psalm 32, Vers 10. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Und aus Römer Kapitel 5, Vers 5: Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Tag und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein. Dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.